Interessanterweise ganz oft prägnant, kurz zusammengefasst, so auch der heutige Name, El Olam, Gott der Ewige. Abraham, wir wissen, wird beruft, 1. Mose 12 beginnt seine Geschichte. Gott ruft ihn aus seinem Heimatland nach Kanaan und verheißt ihm, dass dieses Land seinen Nachkommen gehören wird. Er verheißt ihm viele Nachkommen und Segen für die Welt, Segen für ihn selbst und sein Volk, was es ihm erfolgen soll, und durch ihn Segen für die ganze Welt. Und so ruft Gott ihn aus der Heimat, aus diesem gewohnten Umfeld, aus seiner Familie, aus seiner Verwandtschaft und führt ihn in ein neues Land, das er nicht kennt, nach Kanaan. Und es folgen Kapitel und Kapitel, in denen wir sehen, wie Abraham im Vertrauen auf Gott, den er mehr und mehr kennenlernt, dieses Leben führt in diesem fremden Land. Und das Interessante ist, dass Abraham sein Leben lang eigentlich ein Fremder war. Zu keiner Zeit konnte er sagen, ja, das ist mein Land. Hierher komme ich und hier gehöre ich. Und doch hat Gott ihm dieses fremde Land, was sein Vorfahren nicht gehört, versprochen. Dieses Land war ihm versprochen, aber es gehörte ihm noch nicht. Und es ist in dieser Zeit, in der Abraham Gott begegnet und ihn anbietet als den ewigen Gott. Davon lesen wir in 1. Mose 21, 33. Ich will ganz kurz diesen Vers vorlesen. Denn dort heißt es, Abraham, er rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. El Olam, auf Hebräisch. Gott, der Ewige. Wir sehen hier also einen Mann, der in einer Zwischenzeit lebt, zwischen versprochen, einem versprochenen Land, einer versprochenen Heimat und noch nicht in Besitz genommen. Wir sehen einen Mann, der in einer Zwischenzeit lebt und erkennt Gott in dieser Zeit als einen Mann, der über der Zeit steht. Und mein Plan für heute Abend ist ganz einfach, dass wir als Menschen, die dem Jesus nachfolgen, erkennen, wir selbst sind Personen, die in einer Zwischenzeit stehen. Dass wir uns selbst als Personen sehen wie Abraham, denen Gott bereits etwas versprochen hat. Einen neuen Himmel, eine neue Erde, eine Herrlichkeit in Zukunft, eine Ewigkeit bei ihm. Und die aber noch warten auf dieses Versprechen. Denn ich denke, dass wir in dieser Zwischenzeit Gott als diesen ewigen Gott erkennen müssen. Und dass unser Verständnis von Gott und unser Leben mit ihm verändert. Ich möchte dafür noch ganz kurz beten zu beginnen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dafür, dass du dich darin so ausführlich offenbart hast. Dass wir dich so umfassend kennenlernen dürfen und deinen Charakter so wunderbar offenbart sehen. Und wir danken dir dafür, dass du uns offenbart hast als der Ewige, als El Olam, Gott im Ewigen. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns heute Abend offenbarst, was bedeutet, was auch unser Leben bedeutet, unser Leben mit dir in dieser Zwischenzeit, in der du uns eine große Herrlichkeit versprochen hast, die wir noch darauf warten. Amen. Dieser Titel, El Olam, kommt in dieser Form nur einmal in der Bibel vor. Das ist hier in 1. Mose 21, 33. Was wir aber sehen ist, von Anfang bis Ende, dass dieses Konzept der Ewigkeit Gottes mehr und mehr entfaltet wird. In verschiedensten Situationen des Volkes Israel sehen wir, wie Gott sich als der Ewige offenbart. Wir sehen es im Alten Testament und dann auch im Neuen Testament gegenüber der Gemeinde. Wir sehen es von Anfang bis Ende. Gott ist El Olam, der Ewige. Was bedeutet es aber, dass Gott ewig ist? Letzte Woche war ich zu Hause und mit meinem Vater unterwegs auf dem Friedhof bei uns in Kempten, in meiner Heimat. Und wir laufen da dort zu unserem Familiengrab, um in Andenken an unsere Familie zu verweilen und dort auch Gemeinschaft zu haben. Und man läuft da so durch und gerade letzte Woche ist mir so eindrücklich aufgefallen, was dieser Ort so klar zeigt. Man steht dort an seinem eigenen Familiengrab und schaut umher und liest die Namen, die sich unter diesen großen Grabmälern sammeln und merkt, dass die letzten 10 Jahre, seit wir dieses Grab dort haben, immer mehr Namen dazugekommen sind. und läuft durch all diese Reihen, hunderte, tausende Grabmänner. Und man kann tausende von Namen lesen und sind immer wieder bezeugt, hier wurden Menschen begraben. Jung und alt, die ihr Leben gelassen haben. Und es wird auch festgehalten, dass der Mensch endlich ist, dass er immer sterben muss, dass sein Leben nicht unendlich ist. Am Ende ereilt jeden Mensch dasselbe Schicksal und auf einem Friedhof sieht man es besonders eindrücklich. Mose schreibt einen Psalm, und wir lesen ihn in Psalm 90, und er schreibt in Vers 10 in diesem Psalm: Unser Leben wäre 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und was daran plötzlich scheint, ist doch nur vergebliche Mühe, denn es wäre schneller hin, als flöhen wir davon. Die Endlichkeit des Lebens. Und kein Mensch kann es leugnen. Aber das Interessante ist, dass diese Grabsteine nicht nur das lehren, dass der Mensch ein Ende hat, sondern dass jeder Mensch auch einen Anfang hat. Und was steht über dem Todesdatum? Hier steht immer das Geburtsdatum. Auf diesen Grabmännern sieht man, dass jeder Mensch einen Anfang und ein Ende hat. Ein Beginn und ein Ende. Und wenn wir in der Bibel von Gott lesen, dann sehen wir wieder und wieder, wie Gott als derjenige beschrieben wird, der selbst ohne Anfang und ohne Ende ist. Gott ist der Einzige, für den es keinen Grabstein braucht, für den es keinen geben kann. Er ist El Olam, Gott, der Ewige. Wir sehen allerdings in der Bibel das noch auf andere Weise offenbart, und zwar, wenn wir ganz zu Beginn der Bibel schauen, in das erste Kapitel von 1. Mose. Und zwar sehen wir dort, ganz am Anfang, in 1. Mose 1,1, diesen ersten Satz: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und jetzt möchte ich euch dazu herausfordern, stellt euch einmal vor, da ist einfach nichts. Gar nichts. Also versucht es mal. Macht eure Augen zu, stellt euch vor, da ist nichts. Schwer vorzustellen, oder? Ich kann doch argumentieren, dass es gar nicht möglich ist. Aber genau das ist es, was 1. Mose 1,1 voraussetzt. Da ist nichts und da ist nur Gott. 1. Mose 1,1 berichtet uns davon, dass es einen Anfang gab, an dem Gott Himmel und Erde schuf. Was uns zeigt, ist, dass Gott dort als derjenige dargestellt wird, der über alle Schöpfung steht und damit nicht nur über allen Raum, was wir erleben, worin wir leben, sondern über aller Zeit. Wir denken ganz oft, dass dieser erste Vers aussagt, dass die Schöpfung, das, was wir anfassen können, Materie, dass es irgendwie geschaffen worden ist von Gott und dass Zeit schon irgendwie davor da war und Gott halt in dieser Zeit wieder gehandelt hat. Aber was wir sehen, ist dort, dass es einen Anfang gab, in dem Gott alles geschaffen hat. Himmel und Erde. Das bedeutet, alles, was es gibt, was wir erleben, das Menschen. Und was es impliziert, was mit einschließt, heißt eigentlich letzten Endes, dass Gott über der Zeit steht. Er ist derjenige, der nicht in Zeit gebunden ist, sondern der über der Zeit steht und über den Raum, den er geschaffen hat. Jetzt können wir uns fragen, warum ist das wichtig? Was für eine Rolle spielt es? Was hat es für eine andere Bedeutung als ohne Anfang und Ende? Die Antwort ist, dass für Gott, als ewigen Gott, jede Zeit gleich wahrgenommen werden kann. Für Gott ist das Jahr 1000 genauso wie das Jahr 2025, in dem wir leben. Gott ist nicht einfach nur allgegenwärtig, er ist auch in jeder Zeit dieser ganzen Schöpfung auf gleiche Weise. Habt ihr schon mal darüber so nachgedacht? Dass Gott nicht in Zeit gebunden ist, mit uns mitläuft, sondern dass er derjenige ist, der alles umfasst, der über allem steht. Das ist unglaublich, oder? Das bedeutet zugleich auch, dass Gott derjenige ist, der nicht verändert, der sich nicht verändert. Dass er sich nicht entwickelt, dass er nicht lernt. Dass er sich nicht korrigieren muss. Dass er nicht überrascht wird,
Gott ist derselbe König David, Mose und uns heute. Er ist El Olam, der Ewige. Und ich denke, dass wir diese Dinge schnell uns erklären können. Wir können es schnell irgendwie beschreiben. Wir können es aus der Bibel ableiten. Wir können so über Gott reden. Aber ich denke, das Entscheidende ist die Frage, was machen wir damit? Wohin führt uns diese Erkenntnis? Ich denke, dass diese Erkenntnis uns in allererster Linie zu Anbetung führen sollte. In Ehrfurcht, in Staunen über diesen Gott, der so viel größer ist, als wir uns jemals vorstellen könnten. Und das ist ja das Paradoxe, nicht wahr? Wir lesen von Gott, er offenbart sich uns als diesen ewigen Gott in Worten, die wir kaum greifen können, die wir uns nicht mal vorstellen können. Als einen ewigen Gott. Und doch zeigt uns das, um uns selbst den Platz zuzuweisen, den er uns gedacht hat. Und um letzten Endes angebetet zu werden von uns aus seinem Schöpfen. Und wenn ich hier enden würde, dann würde es reichen heute Abend. Es würde reichen, dass wir jetzt einfach wieder aufhören und Gott anbeten. Als ewigen Gott. Einen Gott, der unbegreiflich groß ist, der anbetungswürdig ist. Der alles sprengt, was wir uns jemals vorstellen konnten. Die Frage an dich ist also, kennst du diesen Gott als einen Gott der Ewigkeit? Bist du dir bewusst, dass Gott so unbegreiflich groß ist? Verstehst du, dass Gottes Wesen so viel größer ist, als du niemals begreifen kannst? Und bringt es dich zur Anbetung. In Psalm 90 schreibt Mose weitere Verse. Und zwar schreibt er in den Versen 2 bis 4. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Der die Menschen lässt es sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Denn tausend Jahre sind vor dir, wie der Tag, der gestern vergangen ist, und wie alle Nachbarn. Und das war es. Wenn Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit ist, das ist die einzige angemessene Reaktion in Bitte. Ein Nachdenken über das Wesen Gottes wird immer dazu führen, dass wir schauen, dass wir uns fragen, wie sehr können wir Gott überhaupt begreifen. Und es wird immer auch den Effekt haben von, wie anders ist Gott, wie weit ist er eigentlich entfernt von uns. Das ist doch eine unglaubliche Kluft, die zwischen uns und Gott liegt, nicht wahr? Aber das Schöne ist es, dass wir in der Bibel sehen, dass dieser Gott, der so viel größer ist als wir, dass er uns nahe gekommen ist von Jesus Christus. Der ewige Gott, er ist uns in Jesus Christus als Mensch nahe gekommen, als in Zeit gebunden, in diesen Raum, in diese Schöpfung. Und er ist gekommen, um durch seinen Sohn diejenigen zu retten, die ihr Vertrauen auf ihn setzen würden. Und das Krasse ist, dass wir dadurch Gott nicht nur als diesen ewigen Gott erkennen, sondern als unseren liebenden Vater. Dieser ewige Gott ist so unglaublich viel größer, als wir uns vorstellen könnten. Und er ist uns so nah, wie wir es nicht glauben können. Er ist ein ewig liebender Vater, den wir erkennen können. Ich möchte über zwei Dinge nachdenken, von denen ich überzeugt bin, dass sie unseren Alltag oder unser Denken über unser Leben prägen. Wir verstehen, dass Gott der Ewige ist. Dann denke ich, dass es die Auswirkung hat, dass wir selbst mehr und mehr lernen dürfen, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Gott als den Ewigen zu kennen, lässt uns die Vergangenheit ruhen. Ich glaube, jeder von uns kennt das in irgendeiner Phase seines Lebens, ob das jetzt gerade ist oder ob das nur war, dass man abends im Bett liegt und man auf einmal nachdenken muss über die vergangene Woche, über die vergangenen Tage, die vergangenen Jahre. Der Kopf meldet sich und man erinnert sich an Gespräche, die man geführt hat und die man bereut. Man erinnert sich an Streitigkeiten unter Familie, unter Freunden und so merkt, hey, das ist richtig blöd gelaufen, da habe ich echt Fehler gemacht. Wir erinnern uns an Entscheidungen, die unser Leben anders geprägt haben, als wir es uns wünschen wollten. Wir denken über verpasste Chancen nach. Wir fragen uns, warum habe ich das damals so gemacht und nicht anders? Was wäre gewesen, wenn? Was wäre passiert? Hätte ich doch nur. Das sind alles Dinge, die uns im Nachdenken über die Vergangenheit kommen können. Und wozu es führt, ist, dass wir in der Vergangenheit gefangen werden. Und ich glaube, es ist vielleicht für diejenigen noch erlebbarer und nachvollziehbarer, die großes Leid erlebt haben. Die sich fragen, warum musste ich das erleben? Warum ist mir das passiert? Warum musste ich da durch? Warum ist es nicht anders gekommen? In diesem Moment treten wir über die Grenzen unseres Menschseins hinweg. Denn in der Gegenwart wollen wir in der Vergangenheit sein. Wenn wir Gott als den Ewigen sehen, der über aller Zeit steht, dann bin ich davon überzeugt, dass wir dazu ermutigt werden, Vergangenes ruhen zu lassen und Gottes Hand zu leben. Und es ist so viel leichter gesagt als getan. Aber ich denke, dass der Blick auf diesen El Olam, den Gott, den Ewigen, genau das für unser Leben bewirken darf. Dass wir Freiheit davon finden, über Vergangenes nachzudenken und es in Gottes Hand zu lassen. Und Vertrauen darauf, dass vor ihm alles bereits offenbart lag, sowohl Vergangenheit als auch Zukunft. Und dass er keinen Fehler gemacht hat. Diesem Wissen und Vertrauen dürfen wir loslassen, dass wir vielleicht lange festgehalten haben. Gottes im Ewigen zu kennen, lässt uns die Vergangenheit in seiner Hand bringen. Gottes im Ewigen zu kennen, lässt uns aber auch zuversichtlich in die Zukunft blicken. Gottes im Ewigen zu kennen hat nicht nur den Einfluss, dass wir über die Vergangenheit anders nachdenken dürfen, sondern dass wir auch über die Zukunft anders denken können. Ich denke, eine weitere große Gefahr, die jeder von uns kennt, ist, dass wir uns nicht um das Gestern drehen, sondern um das Morgen. Uns kann viele verschiedene Formen annehmen. Wir können früh aufwachen und uns fragen, was wird heute passieren? Was ist, wenn? Was ist, wenn das und das geschieht? Was ist, wenn ich morgen meine Arbeit nicht mehr habe? Was ist mit dem Arbeitsgespräch, was ich mit meinem Chef führen muss diese Woche? Wie bekomme ich diese Aufgabe noch fertig? Was ist, wenn ich das nicht schaffe? Ganz oft verbunden mit der diffusen Frage, die wir auf alles anwenden können. Was wäre, wenn? Was, wenn ich scheitere? Was, wenn ich krank werde? Was, wenn es alles nicht so aufgeht? Und was ist, wenn ich im selben Schmerz leben muss, den ich in der Vergangenheit schon gelebt habe? Was wird uns? Ich glaube, gerade dann dürfen wir wieder verstehen, trotz El Olam gegen die Welt. Er ist es nicht nur, wer uns in der Vergangenheit gelernt hat, er ist auch derjenige, der die Zukunft in der Hand hat. Das ist der einzige Ort, an dem wir uns nicht Sorgen zu brauchen in der Zukunft. Und es ist wirklich so, die Zukunft kann Angst machen. Wir sehen das doch, wenn wir in die Welt schauen, in die Nachrichten. Angriff im Iran, wer weiß, was morgen ist. Wer weiß, was passiert, wo wir morgen sein werden, nächste Woche, das nächste Jahr, was alles geschehen wird. Wir können Szenarien ausmalen, wir können Panik machen, wir können dem uns hingeben. Und selbst wir als Christen, die doch eigentlich wissen, dass Gott ewig ist und auch über die Zukunft steht, auch wir können es nicht einziehen lassen. Aber ich möchte euch ermutigen, haltet fest an diesem Verständnis von dem ewigen Gott, weil ihr wissen könnt, er hält eure Zukunft in der Hand. Und dann können wir Ruhe finden bei ihm. Gott lässt nicht zu, was seinen Kindern nicht zum Besten dient. Und das dürfen wir wissen auch in der Zukunft. Wenn es morgen kommt, dann ist der Ewige schon da. Und er wartet schon. Und darum können wir kommen lassen, was wir wollen, um uns Sorgen zu machen. Das ist übrigens auch der Grund, warum Jesus in der Bergpredigt seine Jünger sorgt für dich im Morgen. An dieser Stelle ist es mir so unglaublich wichtig, dass er die Jünger kennt, wie gut es Gott mit ihm meint. Und dass auch wenn sie das Morgen nicht kennen, die Zukunft nicht kennen, dass sie jetzt bei Gott Halt finden. Und das Wissen darum, dass er sie versorgt mit allem zu brauchen. Ich möchte hiermit schließen. Und mit diesem Kommentar schließen, weil Zusammenfassung, dass wir in der Bibel wieder und wieder sehen, dass wenn wir Gott als den Ewigen kennen, wie wir es, dass unser Leben verändert. Dass unser Jetzt die Gegenwart verändert, wie wir leben. Es verändert unsere Haltung zu Gott, indem es uns zu Anbetung führt, uns zu Freude, zu Frieden und Gewissheit führt. Wir wissen darum, dass das Vergangene unser Leben nicht zerstören kann, das wir jetzt leben, und die Zukunft es auch nicht uns nehmen wird. Wenn Gott gestern derselbe war und morgen derselbe sein wird, dann kann ich heute ruhig leben. Damit möchte ich schließen und werde es beten. Du allmächtiger Gott, du Schöpfer von Himmel und Erde, du bist der Ewige, El Olam. Und wir beten dich an dafür. Du, Herr, thronst über allem. Du bist derjenige, der war, der ist und der sein wird. Und Herr, wir danken dir dafür, dass wir dich Vater nennen dürfen. Dass wir dich als Vater kennen dürfen, weil wir deinen Sohn Jesus Christus haben. Der uns aus Gnade gerettet und erlöst hat. In diese Welt, in diese Zeit gekommen ist, um uns zu befreien, zur Ewigkeit mit dir. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir im Blick auf dich, dass wir Ewigen lernen dürfen, die Vergangenheit loszulassen und mutig im Jetzt zu leben, weil wir wissen, die Zukunft gehört dir. Und du wirst uns schenken. Amen.